Heiland, unser Heiland, der Heiland dieser Welt ist da. Jesus wurde geboren und die Engel haben gesagt, ich verkündige euch eine große Freude, euch, also dir und mir und uns, Deutsche, Amerikaner, Russen, Chinesen, Japaner, ja, Afrikaner, Chinesen, wo sie auch alle herkommen, euch ist heute der Heiland geboren. Halleluja, Lob und Dank, mir und dir ist es zugute gekommen. Gott kommt zu uns, das ist meine Botschaft heute Morgen, aber ich lade dich gleich herzlich ein hier zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch werden wir prüfen, ist Gott wirklich der Vater vom Herrn Jesus Christus? Es geht um die Vaterschaft. Wir werden einen Vaterschaftstest machen. Ist Jesus der Sohn des allmächtigen Gottes und ist Gott der Vater, wie er behauptet? Also, wir wollen nachgehen. Denn in der Bibel heißt es, und Gott gab seinen Sohn und alle, die an ihn glauben, sollen nicht verloren gehen. Aber woher wissen wir, dass er sein Sohn ist? War er nicht der Sohn von Josef und der Sohn von der Maria? Wir gehen dieser Frage nach. Vaterschaftstest. Am Donnerstag, den 24. ist Heiligabend. Ich lade euch ganz herzlich ein, um 16 Uhr. Um 16 Uhr, wir werden hier Gottesdienst haben, Heiligabend Gottesdienst haben. Und ich verspreche euch, ich werde nicht länger wie eine Stunde den Gottesdienst laufen lassen. Eine Stunde, ich kann's. Denn ich habe früher Radiopredigten gemacht und so weiter. Da muss man auf die Sekunde exakt die Gottesdienste oder die Predigt, die Andacht machen. Kann das. Aber ich habe so viel zu sagen. So, deshalb, gerade werktags, wenn wir, oder Wochenende, wenn wir Zeit haben, ich nütze die Zeit. Denn, ja, wir haben so viel zu sagen. Seid froh, dass ich nicht der Apostel Paulus bin. Der Apostel Paulus hat bis nach Mitternacht gepredigt. Da ist sogar der Bub da eingeschlafen und vom Fenster runtergefallen. Also wir haben sogar biblische Überlieferung, dass der Paulus also Nonstop-Prediger war. So, aber eine Stunde, wir werden um 17 Uhr fertig sein, damit wir zu unseren Lieben nach Hause gehen können. Am Freitag, das ist erster Feiertag, wir werden den Gottesdienst um 11 Uhr haben. Nehmt die Zettel mit und informiert euch. Das Thema wird sein, Gottes Zeichen, das Kind in der Krippe. Warum nimmt Gott solche simple Beispiele, Windeln, Krippe, Baby? Lass uns über nachdenken. Am Samstag werden wir wieder Gottesdienst haben, um 19 Uhr, Gottes Offenbarung in Jesus. Was habe ich alles von Jesus? Dann am Sonntag, wo ist der neugeborene König des Universums? Wo ist der neugeborene König der Juden? Wo ist er? Also die haben gesucht und die Leute, die es wissen sollten, haben es nicht gesagt. Und die anderen, die es nicht gewusst haben, die haben es trotzdem erfahren, nachdem sie die Sterne geguckt haben. Die haben gewusst, da ist was Gewaltiges passiert. Im gesamten Kosmos, das gesamte Universum arbeitet mit. Wisst ihr, wenn Gott arbeitet, wenn Gott wirkt, wirkt die ganze Schöpfung mit. Entweder passieren Erdbeben, Sonnenfinsternis oder was auch immer war, siehe die Kreuzigung Jesu. Und, oder hier, wir haben seinen Stern gesehen. Weißt du, wir lesen in der Bibel und passen gar nicht gut auf. Und eine Jungfrau wird schwanger werden. Da denken wir an die Jungfrau Maria in erster Linie. Das ist nicht wahr. Zuerst einmal die Sterndeuter, die haben nichts von Jungfrau Maria gewusst oder von dieser Jungfrau, aber sie haben gewusst, im Sternbild der Jungfrau, da passiert etwas. Saturn und Jupiter, die bilden dann einen großen Stern und da regt sich was, da ist ein Geheimnis. Im Sternbild Jungfrau passiert etwas Gewaltiges, da muss was sein. Der Judenstern und der Königstern, die verbinden sich, die werden eins. Ah, da muss man hingehen, wir müssen zu den Juden gehen, nach Jerusalem gehen, da ist bestimmt was Großes geboren. Der König! Deshalb, verstehst du, wir lesen so simpel, wir überfliegen, Jungfrau Maria, naja, natürlich war sie Jungfrau. Aber da steckt schon viel mehr dahinter. Wenn wir der Bibel nachgehen, ein bisschen uns auskennen und die Leute, die Weisen, das waren nicht Heiden, Leute, vergisst das alles. Das waren Juden, die in der Verbannung waren, die, wo Daniel wirkte, Ekbatana da oben in Persien, die waren dort verbannt. Verstehst du, das waren Juden, die wollten den Judenkönig sehen, den König, für den sie gehofft, auf den sie geglaubt haben. Wir sagen Heiden, nein, zuerst einmal ist dem Volk Gottes, dem Volk Israel, der Herr offenbart geworden oder offenbar gewesen. So, Gott kommt zu uns, das ist mein Thema. Lass mich einschalten. Wir bekommen hohen Besuch, da sogar die Sterne sprechen. Das Universum, das Firmament, der König kommt, Gott kommt bei uns vorbei. Was für eine Aufregung war hier, als nach Marzahn der Charles, der englische Prinz, mal einen Besuch abstatten wollte. Da ging das Radio und die Leute haben geputzt und da wollte sehen, wie wohnen sie so in der Stalinsiedlung. Wie wohnen die Leute? Da wollte mal sehen. Und da war so eine Aufregung. Stell dir mal vor, was für eine Aufregung ganz besonders bei den Gläubigen damals in Jerusalem war. Die haben alle gewartet. Tausende und Hunderte von Prophezeiungen haben sich erfüllt und sagen, er muss doch endlich kommen. Er muss. Und da ist der alte Simeon, der vibriert schon, und die alte Hanna, und die sagen, der muss kommen, wir haben eine Offenbarung von Gott, ich werde noch zu meinen Lebzeiten meinen Heiland sehen. Und da passiert es. Es gab Spannungen im Römischen Reich und alles, da war alles durcheinander. Da kommt der Kaiser Augustus, wir werden in diesen Tagen viel noch davon hören. Weißt du, dieser Protzkopf da, Kaiser Augustus, der nennt sich Friedenskönig, sogar einen ganzen Monat gibt er da einen Namen August, Monat August, verstehst du? Er denkt, er ist der Messias, der Heiland, und in der Zeit, wo dieser Kaiser Augustus regiert, kommt der wahre Kaiser, der Friedefürst, Ewigvater, Halleluja, Immanuel, Gott mit uns. So, Jesus sagt, ich stehe vor der Tür, auch heute. Weißt du, Jesus ist gekommen, Jesus ist gegenwärtig und Jesus wird wiederkommen. Wir haben diese dreifache Botschaft. Jesus ist gekommen. Wir müssen der Welt verkündigen, er ist gekommen, er ist da. Der Gemeinde muss ich sagen, Geschwister, der Herr Jesus ist heute da, der muss nicht mehr kommen. Der ist unter uns, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und als Seelsorger muss ich den Menschen sagen, Leute, passt auf, der Herr kommt bald, um seine Gemeinde abzuholen, dass ihr fertig seid für die Entrückung. Jesus steht vor der Tür, vor diesem zweiten großen Kommen Jesu. Also ich bringe alles zusammen. Mein Bruder hat geheiratet. Da kommen wir zur Hochzeit. Wir waren so entsetzt. Das war mittendrin im Sommer. Und dann ist Weihnachtsbaum mit Osterhasen behängt und so weiter. Dann haben wir gedacht, haben sie sich vertan in der Dekoration, mittendrin im Sommer Weihnachtsbaum aufgestellt. Denn er hat sich geschworen, ich werde nur heiraten, wenn Weihnachten und Ostern an einem Tag zusammenfallen. Verstehst? So, wir müssen alles zusammenbringen auf einen Tag, auf einen Nenner heute, die Wiederkunft Jesu und damals die Gegenwart Jesu heute und die Wiederkunft Jesu, die bald kommt, die vor der Tür steht. Aber jetzt zuerst einmal, Jesus ist in Bethlehem geboren, da gab es alte Prophezeiungen Jahrhunderte vorher. Jesus wird in Bethlehem geboren, er kommt aus dem Hause Davids. Wir wissen so viele große Wahrheiten mit aufgegangen. Ich predige schon über 40 Jahre Weihnachten, Advent. Und jedes Mal entdecke ich wieder was Neues. Ich muss immer nicht nur mit dem Alten rumrühren, sondern ich finde immer wieder, Gott hat so viel bereitet. Und Gott hat so viel zu geben. Er soll in Bethlehem geboren werden. Warum soll in Bethlehem geboren werden? Warum nicht in Jerusalem? Das ist eine schönere Stadt. Da ist der Tempel wenigstens, Haus Gottes. Aber was ist in Bethlehem? Satan hat dafür gesorgt, dass alle Türen in Bethlehem verschlossen sind. Das waren nicht die Leute, diese Materialisten. Das war der Teufel selbst. Der hat alles überfüllt, überlaufen lassen, dass die Leute keine Zeit haben mehr für Jesus. Und genau das Gleiche passiert heute. Die Leute sind Konsumenten. Ich habe in Nachrichten jetzt diese Tage gehört, nur noch ein Drittel der Leute, der Bürger gehen noch zum Gottesdienst. Kaum einer geht mehr zum Gottesdienst. Und etwa 2% der deutschen Bevölkerung werden zu Weihnachten zum Gottesdienst gehen. Das ist früher, da waren die Kirchen an Weihnachten voll. Die Leute wollen nur Geschenke, nur einkaufen. Sonntags werden sogar die Geschäfte geöffnet nachmittags. Und weil es geht nur um Geld und Materialismus und Konsum. Und so war es damals. Der Teufel ist so raffiniert, er versucht die Leute vom Kirchgang abzuhalten. Er versucht die Leute vom Gottesdienst abzuhalten, zu verhindern, wo es nur geht. Bethlehem, da waren alle Betten belegt, alle Zimmer ausgebucht. Kannst vorstellen, was da war. Wenn es irgendwelche Zimmer gab es überhaupt. Er wusste ganz genau, der Sohn Gottes wird kommen. Und da darf kein Platz sein, nicht einmal in der Kammer, in der Besenkammer. Nichts darf übrig bleiben. Wir belegen alles hier und du bist unerwünscht, Jesus. Das darf nicht passieren, dass irgendjemand irgendeine Ecke, einen Winkel noch zur Verfügung stellt, dem Sohn Gottes. Und genauso ist es auch heute in der Endzeit, in der wir leben. In der Bibel heißt es, denkst du oder was glaubt denn ihr, wenn das Menschensohn kommt, meinst du, dass er noch Glauben finde? Der wird keinen Glauben mehr finden. Auch nicht bei den christlichen Leuten, die freikirchlich sind, pfingstlich sind und Charismatiker oder was weiß ich auch alles, was sie noch sind. Weißt du, da wirst du kaum Glauben finden. Du wirst vielleicht nur eine Handvoll, ein paar Männchen irgendwo, ein paar Weibchen, ein paar alte Omis und Obis wirst du finden, vielleicht die noch an Gott glauben. In der Nachrichtensprecher sagt er, nur noch alte Leute gehen heute noch in die Kirche. Verstehst du, zu Weihnachten. Eigentlich, die Feiertage sind voll gewesen, Ostern und so weiter von den Gottesdienstbesuchern. Aber du siehst, der Teufel sorgt für den Abfall. Und der Teufel sorgt ganz raffiniert, dass die Leute nicht an Jesus denken, dass sie nicht Jesus willkommen heißen, dass sie Jesus nicht begrüßen. Der König kommt. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Aber dann heißt es, mach die Kassen auf. mach dein Portemonnaie auf. Verstehst nicht die Tore und Tür? So singen sie diese Weihnachtslieder heute. Die bestehlen uns. Der Glaube an Jesus soll ausgerottet werden. Hier, unser Bürgermeister will Weihnachten nicht mehr Weihnachten nennen. Oder und so weiter. Weihnachtsmarkt soll verboten werden. Verstehst du, da sollen andere Kuckucksmärkte stattfinden. Statt, dass die Christen auf den Markt gehen und sich freuen, der Heiland ist geboren. Weißt du, der König aller Könige kommt. Er steht vor der Tür. Damals wie heute. Und er ist gegenwärtig auch jetzt. Ich weiß nicht, wo der Herr Jesus heute steht. Bei uns persönlich. Vielleicht steht er auch vor deiner Haustür. Du hast Jesus aufgenommen. Du hast ihn eingeladen, hast gesagt, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und dann kannst du wieder gehen nach der Bescherung. Verstehst du, in aller Liebe, Jesus nur als Gast zu behandeln. Er hat sich schon lange angemeldet, Jahrhunderte. Schon seit 2000 Jahren predigen die Pastoren die Wiederkunft Jesu. Und dann kommen Spötter und sagen, ja, wo ist denn seine Wiederkunft? Wir sehen noch gar nichts. Was oft, wenn die Tür aufgeht, da fallen die meisten in Ohnmacht. Die werden schreien, Berge und Hügel fallt über uns und bedeckt uns. Ein himmlischer Besuch hat sie angemeldet. In diesen Tagen fliegt an der Erde ein Asteroid vorbei. Natürlich passiert nichts, wir merken nichts. Aber der muss nur ein paar Kilometer abweichen und dann gibt es einen Knall, den Urknall, nachdem sie vielleicht so zittern und vibrieren. Weißt du, aus dem Kosmos kam so manches Unglück aus dem Weltraum. So manches Unglück. Da sind die Saurier ausgestorben. Da was weiß ich, was alles passiert ist. Wir sollen uns nicht so in Sicherheit wiegen. Uns kann nichts passieren. Und viele Asteroiden und Kometen werden gar nicht entdeckt. Plötzlich stehen sie vor der Tür in aller Liebe. Ein Besuch meldet sich an. Und wir lesen in der Bibel, weißt du, das Reich des Antichristen, das Standbild des Nebukadnezars, wir wissen da, was er da geträumt hat, da ist die ganze Weltgeschichte in Telegrammstil. Und dann heißt es, und ein Stein kam vom Himmel und zerschmetterte dieses Standbild. Und wir sind jetzt, wo die Zehen dran sind, das römische Imperium. Europäische Gemeinschaft nennt man das jetzt, aus Ton und Eisen. Weißt du, die sind uneins. Die sind so uneins wie noch nie. Jetzt wollen sie sogar vors Gericht gehen und klagen, damit sie die Flüchtlinge aufnehmen, die anderen, die das nicht wollen. Und die sind so durcheinander. Die einen wollen eintreten, die anderen wollen austreten aus der Europäischen Gemeinschaft. Denk nur an den Engländer. Der himmlische Besuch meldet sich an und wir schlafen. Weißt du, das Lied, alles schläft, das trifft die Wahrheit. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Alles schläft. Einsam wacht nur dieses traute, hochheilige Paar. Weißt du, nur ein paar Christen hier und da und dort und hier. Und dann kommen die Engel, die Boten Gottes. Und die Boten Gottes sind die Wegbereiter des Herrn. Johannes der Täufer ist geboren. Weißt du, und Johannes der Täufer hat angekündigt, das ist das Lamm Gottes. Wir haben über diese Adventgestalten gesprochen. Gott tut nichts ohne Vorankündigung. Nicht, dass jemand nachher überrascht dasteht, wie vom Pferd getreten. Was ist passiert? Weißt du, Gott gibt Zeichen, Gott setzt Signale. Aber wir achten nicht darauf. Wir fahren bei Rot durch. Und denken, mir passiert nicht. Letztes Mal ist nicht passiert. Letztes Mal kam niemand. Wird auch diesmal nicht niemand kommen und nichts passieren. Das Kommen Gottes, das Kommen Jesu in diese Welt hat einen ganz bestimmten Zweck. Weißt du, Jesus kommt nicht, um die Leute zu unterhalten und wieder uns ein neues Weihnachten zu bescheren. Ein christliches Fest. Nein, er kommt auch nicht zu seinem Vergnügen. Jesus kam und hat sein Kommen mit dem Leben bezahlt. Weißt du, und jetzt kommt er, seine Ernte einzuholen. Die Leute, die an ihn glauben, die ihn lieben, die kommt er, um heimzuholen, seine Gemeinde. Und er wird beim Ton der Posaune kommen und die Toten in Christus werden auferstehen und wir, die wir leben, plötzlich fliegen wir weg. Sind wir nicht mehr hier. Und der Teufel will nicht, dass der Herr das bekommt, was ihm zusteht. Er wollte nicht, dass Jesus geboren wird. Weißt du, da kam der Teufel schon mit der Rassenvermischung. Vor der Sintflut, kannst du nachlesen, 1. Mose 6. Da kamen die Dämonen auf diese Erde und sie haben sich mit den Frauen vermischt. Und da sind Riesen geboren. Er wollte eine neue Rasse züchten, damit der Herrgott nicht sagen kann, aus dieser Linie von dem Samen der Eva soll der Sohn geboren werden, der der Schlange den Kopf zertritt. Und dann ging durch die ganze Geschichte immer wieder in Israel. Da gab es Völkervermischung. Deshalb sagt der Gott Israel, lebt vernünftig. Lasst euch nicht vermischen. Denn aus meinem Volk, aus diesem Volk von den Nachkommen Abrahams, da sollen, und der Linie Isaaks, Da sollte der Sohn Gottes kommen und der Messias, der Heiland. Und Israel hat einen Zweck gehabt. Dass Israel existiert hat damals, hat nur einen Zweck gehabt, um Jesus auf diese Welt zu bringen. Und sie haben den Auftrag erfüllt. Jesus kam. Auch wenn sie in Hinterdupfing war, in Bethlehem und dergleichen. Aber der Teufel wollte mit allen Mitteln zu vernichten, zu verhindern. Dann wurde das Königshaus Davids zerstört. Da wurden sie weggeführt nach Babylon. Und erst zuletzt kam Josef noch und ein bisschen Maria irgendwo, wo sie noch da irgendwo getroffen haben. Weißt du, Josef war noch der Letzte, der aus dem Königshaus war. Und die konnten die Ahnenlinie ganz genau bis auf David zurückverfolgen. Und der wollte gar nicht mehr nach Judäa gehen, der blieb in Nazareth. Nazareth ist ein Kaff zu der Zeit gewesen. Und dann haben sie Synagoge gebaut, sie haben sich dort versammelt, die Frommen, die von Babylon zurückkamen, die Heimkehrer. Der Teufel wollte alles machen, aber Gott hat eine längere Nase. Gott sitzt am Hebel, Gott hat längeren Atem. Gott schafft es und Gott hat es geschafft, dass er Jesus zur Welt brachte. Und zwar dort, wo er ihn zur Welt bringen wollte, in Bethlehem, im Hause Davids. Oder im Geschlecht Davids. Genau dort, obwohl die so weit weg in Nazareth waren, ein paar hundert Kilometer weg, da kommt ein Gebot vom Kaiser Augustus, verstehst du? Da muss der Staat, die Regierung arbeiten, da müssen Politiker arbeiten, da müssen Gesetze erlassen werden, damit Gottes Wille geschieht. Auch wir heute, da müssen Gesetze erlassen werden, damit Gott zu seinem Recht kommt. Vieles verstehen wir nicht aus den Medien, warum das alles so ist. Wir kriegen Nervenzusammenbruch, Kopfschmerzen und was weiß ich, wenn wir das alles so sehen und hören. Aber das alles dient einem Zweck. Maranatha, er kommt. Er kommt. So, der Teufel wollte nicht, dass Gott das bekommt, was ihm zusteht, was er verdient hat. Jesus wollte seine Beute nach Hause holen, die Gefangenen aus Zion. Die wollte er retten. Deshalb kommt er wieder. Deshalb erzählt Jesus eine ganz interessante Parabel, ein Gleichnis, Matthäus 21, Vers 34. Als die Zeit der Früchte war, der Ernte kam, da sandte der Großgrundbesitzer seine Knechte aus zu den Weinbergern, Weingärtnern und sie sollen die Früchte holen. Weißt du, Jesus erzählt, das ist er und das ist sein Vater. Diese Geschichte erzählt er nur anders verpackt. Jesus kommt, um seinen Tribut abzuholen, die Ehre, die ihm zusteht, dass die Leute ihm diese Ehre geben, dass er Gott zu seinem Recht verhilft und die Menschen, die er erlöst hat, die er freigekauft hat, die an ihn glauben, zu sich zu nehmen. Auf der Erde ist der Teufel los. Weißt du, da sind diese falschen, frechen Weingärtner unterwegs. Nein, der kriegt das nicht. Dem geben wir das nicht. Dem steht das nicht zu. Die Verbrecher regieren die Welt in aller Liebe. Ob sie jetzt noch so scheinlich sind, ein C oder B oder K davor haben vor ihrer Partei. Spielt keine Rolle. Weißt du, die wollen alles an sich reißen und wollen alles beherrschen und kontrollieren. Sie wollen absolut nicht, dass der Sohn Gottes kommt. Der Obama ist nicht interessiert, dass Jesus kommt. Frau Merkel auch nicht. Der Putin auch nicht. Glaubt doch nicht, dass die alle interessiert sind über die Wiederkunft Jesu. Das ist ihr Ende. Da müssen sie abdanken. Er kommt in sein Eigentum, verstehst du? Und die nehmen ihn gar nicht auf. Irgendwann ist die Gnade zu Ende. Irgendwann stehen die Gnadentüren zu. Weißt du, und irgendwann ist es zu spät. Jetzt muss ich doch das Licht anmachen. Irgendwann können wir nicht mehr uns retten lassen. Es ist zu spät. Deshalb, wir sollen die Zeit auskaufen, solange es Tag ist. Dann bald kommt die Nacht, heißt es in der Bibel. Dann können wir nicht mehr wirken. Und dann kommt er zu den Seinen und die Knechte sagen, weißt du, das erste Mal, da sandte er Knechte, das zweite Mal sandte er seinen Sohn und so weiter. Die werden auch Respekt haben vor meinem Sohn. Aber die haben keinen Respekt gehabt, diese Weingärtner. Die haben den Sohn genommen und ihn umgebracht und gesagt, jetzt kriegen wir alles, jetzt steht uns alles. Du kennst ja diese Geschichte, kannst ja nachlesen. Der Teufel muss sich fürchten vor diesem kommenden Besuch des Herrn. Er muss sich fürchten, denn er weiß, ich muss weg. Und er wird rausgeworfen zum Fenster und floh in die Erde, floh und es wurde keine Stadt, kein Platz gefunden. Der Herr selbst kommt zum Gericht, und zwar zum Völkergericht jetzt. Das erste Mal ist der Teufel gerichtet worden beim ersten Kommen Jesu. Da hat er gesiegt, es ist vollbracht, hat er gesagt. Der Teufel will nicht, dass du von der Wiederkunft Jesu hörst und dass ich von der Wiederkunft Jesu spreche. Weißt du, er will Predigten wie diese gar nicht hören. Deshalb hörst du kaum noch Jesus kommt bald wieder. Da hörst du, ja, lass uns voll Geistes sein, lass uns Vollmacht und Autorität haben, lass uns den Teufel besiegen. Der ist schon längst besiegt. Wir müssen nur den Sieg Jesu feiern. Prediger wie ich, diese sind unpopulär, verstehst du? Ja, die erzählen irgendetwas. Nein, die freuen sich, wenn man von Israel was spricht, wenn man von den Gaben was spricht, wenn man von Zungen sprechen was spricht. Das sind die Leute begeistert. Was ist das? Wie kriege ich das? Aber es geht um die Wiederkunft Jesu. Wie kriegt Gott mich? Wie kann Gott mich gestalten und so weiter? Und weißt du, und Leute, die von der Wiederkunft Jesu predigen, die werden gleich als Rassisten, Fanatiker, Sektierer, Faschisten, Nazis bezeichnet. Was weiß ich, was man für Titel alle bekommt. Idioten, verstehst du? Könnt ihr nicht was anderes denken? Nein. Weißt du, man traut einem alles zu, bloß die Wahrheit traut man nicht zu, dass die Wahrheit sagen. Heute wird so viel gelogen, auch in christlichen Kreisen, von den Kanzeln herab, wird so viel gelogen. Weißt du, Jesus macht der satanischen Schreckensherrschaft ein Ende, ist zu Ende. Und deshalb, Geschwister, wir müssen alles dran setzen. Wir haben diese Tage gute Themen gehabt, Wiederherstellung. Und es geht um Gottes Wohlgefallen, dass Gottes Wohlgefallen auf unser Leben ist. Was hast du davon, wenn du alle Gaben hast und dein Leben gefällt Gott nicht? Du lebst wie ein Teufel. Verstehst du? Hier gibt es ein deutsches Sprichwort, was manche Leute sagen. Oben hui und unten pfui. Verstehst du? So sind viele Menschen. Ja, herrlich, so verstehst du. Könige, Priester, aber leben wie Schlampen. Wie ist unser Leben? So ist es so wichtig, dass wir uns bereit machen auf die Wiederkunft Jesu. Er will uns retten, zu sich nehmen in den Wolken des Himmels. Da muss es schon ganz leicht sein, dass du wegfliegst. Wie eine Feder. Und du bist schon weg. So, Jesus kommt, um Satans Macht vollkommen auszulöschen. Alle anderen sind nicht in der Lage, den Tod zu überwinden. Jesus hat den Tod überwunden. Er hat Satans Macht zertreten, vernichtet und hat es nicht mehr nötig, noch einmal zu kommen und zu sterben. Weißt du, viele warten auf einen neuen Messias, ob das die Moslems sind oder die Juden sind oder die Christen. Ein Messias kommt. Nein, unser Heiland und Erlöser kommt. Und wir brauchen keinen neuen Messias. Der Messias war schon da, der gesalbte Gott ist der Jesus Christus. So alle anderen, die vor Jesus kamen, sind Mietlinge, heißt es einmal. Die sind in den Schafstall eingestiegen, die sitzen da ohne hochzeitlich Kleid. Wir haben gestern darüber gesprochen. Weißt du, Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitlich Kleid? Es gibt so viele fromme Schleimer, primitive Kriecher, die jeden religiösen Speichel lecken. Ja, das gibt es. Und weißt du, es gibt einen Haufen geistlicher Huren. Entschuldigung, dass ich das sage. Einen Haufen geistlicher Huren. Und darum ist die Kirche Jesu in der Endzeit die Hure Babylon. Lies mal die Offenbarung, die Hure Babylon, die sich mit allem vermischt und das geht dann im Antichristentum auf. Deshalb muss der Herr Jesus kommen, damit noch die paar restlichen Menschen, die gläubig sind, die die Wahrheit lieben, die Wahrheit suchen, ein bisschen Licht haben, die noch nicht ganz bedämmert sind, dass er die wegnimmt. Denn die Bibel sagt, wer die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Kein Mensch. Nur der, der auf dem Thron sitzt, ist würdig zu nehmen, das Buch und die Bücher zu öffnen. Mit den sieben Siegeln zu öffnen, das ist das Lamm, das geschlachtet war. Das ist Jesus Christus, meine Lieben. Wir kriegen hohen Besuch, pass auf. Da kommt der, der den Tod besiegt hat, an dem der Tod keine Macht mehr hat. Das ist Jesus. Das gehört alles zu dieser Weihnachtsbotschaft. Das muss gesagt werden. Alle anderen, die noch da sind und die sich was vorgeben, der Papst mit und irgendjemand anders, großer Heiliger und große Männer und Frauen, die sich als große Gestalten sich präsentieren, das sind alles nur Weichlinge und Feiglinge, die machen alles nur mit. Und die heulen mit den Wölfen. Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Der Sohn Gottes, der Lebendige, der Wahrhaftige, die Wahrheit selbst, er wird kommen. Und er kommt, hat schon die Türklinke in der Hand, pass auf, bald geht die Tür auf. Bald steht Jesus da. Und was wollt ihr machen? Und da werden die Geschlechter schreien, die Nationen schreien, Israel mit. Die werden am lautesten brüllen. Und die werden sehen, in wen sie gestochen haben. Warum? Das zeigt uns die Bibel. Das war unser Jesus, unser Gott. Wir haben den Jahwe getötet. Er kommt, um Gerechtigkeit auf dieser Welt wieder aufzurichten. Er kommt. Jesus kommt, um der Welt zu zeigen, was Wahrheit ist, was Liebe ist. Die Welt weiß nicht, was Liebe ist. In meiner Bibel heißt es, und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Frag doch die Leute, was ist Liebe? Die meisten denken nur an Sex. Verstehst du? Die denken nicht, die wissen nicht mehr, was Liebe ist. Die Welt ist so lieblos geworden, so herzlos, so kalt. Weißt du, die Leute sind besoffen vom Materialismus, von Konsum und rennen dem Götzen Mammon nach. Das ist die Welt. Und ich muss hier klar sprechen, Jesus steht vor der Tür, weil der Abfall da ist. Und die Bibel sagt, der Herr kann nicht früher kommen, es sei denn, dass der Abfall geschehe. Dieser ganze Abschaum, der ganze Dreck. Jesus steht vor der Türe, der Heilige Gottes. Was wird er vorfinden? Weißt du, da war der Stall von Bethlehem noch Gold dagegen. Der wird einen Saustall vorfinden. Ein Chaoshaufen. Die Welt ist so besoffen von den Lügen des Materialismus. So besoffen. Offenbarung 17, Vers 2. Die Könige der Erde treiben Hurerei. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken von dem Wein ihrer Hurerei. Offenbarung 17. Und Johannes sieht das, und das ist noch fein, wie er das beschreibt, mit feinen Worten noch, denn es war ein edler Mann. Das ganze System, das politische System, ist trunken vom Blut der Heiligen. Du sagst ja, wir haben keine Märtyrer, doch. Jeden Tag im Islam sterben so und so viele Menschen, Christen, die werden umgebracht, nur weil sie ja Christen sind. Die werden sogar gekreuzigt, wie in den Tagen der Römer. Und so viele Christen leiden, weißt du, unschuldiges Blut wird vergossen. Das Blut der Märtyrer. Das ganze System ist kaputt. Sie haben Gott aufgegeben. Sie haben kein Gewissen, Gewissenslosigkeit. Keiner tut mehr Gutes. Und ein Prophet, das war ein knallharter Prophet, der hat gesagt, in der Endzeit, wenn der Antichrist regiert, da wird sogar der Teufel Angst haben, auf dieser Erde zu kommen. Verstehst du? Weil er so grausam, so brutal sein wird, so scheinheilig, so undurchsichtig, so verworren. Ja, so lieb und nett, so schleimig und, verstehst du, und dann gleich Messer hinten rein. Offenbarung 17, Vers 6. Und ich sah, was der Johannes da sah. Und ich sah die Frau, das eigentlich Gemeinde, Kirche sein sollte, angefangen von der katholischen Kirche. Das ist hier eine Anspielung auf die katholische Kirche, denn was anderes gab es damals noch nicht so als solches. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Da muss ich auch mich wundern. Was ist aus der Kirche geworden? Aus der Gemeinde geworden? Jemand hat einmal gesagt, die Freikirchen fangen gut an und werden dann staatskirchlich. Verstehst du, dann kommen sie in die Ökumene, da werden sie Körperschaft des öffentlichen Rechts. Weißt du, die fangen auch, die Hauskreise, manche fangen den Hauskreis wirklich gut, Gott suchen und Gott lieben und. Dann werden sie eine Freikirche, da werden sie das und dann werden sie das und dann am Schluss sind sie eine Religion. Wie alle anderen auch. Es ist gut, dass sich noch jemand wundert und sich entsetzt und den Kopf schüttelt und sagt, wie lange kann das noch so gehen? Wie lange? Achtung! Der Herr kommt mit einem Feldgeschrei. Weißt du, was es ist? Feldgeschrei. Das ist Feldgeschrei. So kommt der Herr, wie die alten Indianer. Verstehst du? Der Herr kommt mit einem Feldgeschrei. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja, bevor Jesus kommt, großer Abfall, große Gottlosigkeit, großer Materialismus, alles, was da war. Verstehst du? Warum kommen so viele Leute, weißt du, die wollen nur Geld, nur Dollar, nur Euro, nur Rubel. Rubel ist nichts wert, aber trotzdem. Weißt du, die wollen nur easy life. Und die Auserwählten Gottes haben nicht einfach in dieser Welt. Geschwister, wenn du ein Auserwählter Gottes bist, hast du nicht leicht in dieser Welt. Mach dir nichts vor. Der Herr kommt, um den Lot aus Sodom und Gomorra zu holen. Und wir alle leben in Sodom und Gomorra, wenn wir ehrlich sind. Wir alle, miteinander. Und dann muss der Herr uns am Kragen nehmen. Lot, beeil dich. Schau nicht mehr zurück. Und eile nach Soar, damit du auf das Gebirge kommst und in Sicherheit kommst. Ich kann nichts tun, sagt der Engel, bevor ich dich nicht in Sicherheit gebracht habe. Gott will uns, Kinder Gottes, in Sicherheit bringen. Und deshalb Gottesdienste wie diese, dass wir als Gemeinde Jesu zubereitet werden für den Tag X. Er will nicht, dass du dein Grab bei den Gottlosen findest. Gott will nicht, dass du mit den Gottlosen da irgendwo in einen Haufen, in ein Loch, in ein Massengrab hineingeworfen wirst. Das ist nicht Gottes Wille für dein Leben. Gott will nicht, dass du untergehst mit den Gottlosen. Deshalb kommt Jesus, um dich schnell wegzuschnappen. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Verstehst du? Gott will dich wegschnappen, bevor es zu spät ist. Gott, das ist unsere Erlösung, das Kommen Jesu. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zukunftserwartung, so wie damals. Der Erlöser kommt, ich werde heimgehen, ich werde meinen Heiland sehen, sagt der Simeon. Weißt du, wenn wir das nicht hätten, diese Hoffnung, dann würden wir alle absacken, wie die Titanic untergehen. Verstehst du, wir würden untergehen. Wir haben keine Überlebenschance. Wir werden mit den Gottlosen mit versinken. Weißt du, wir werden so schnell weltlich. Sei doch ganz ehrlich. Ja, die haben neue Kleider, ich muss auch neue Kleider haben. Die haben ein neues Auto, ich muss auch ein neues Auto haben. Die haben eine neue Wohnung, ich muss auch eine neue Wohnung haben. Und die haben jetzt was Neues wieder, ich muss auch was Neues haben. Verstehst du? Und wir wollen uns der Welt gleichstellen. Schau doch die Christen an. Da ist gar kein Unterschied. Verstehst du, der Heiland ist traurig über die Christenheit. Welt ging verloren. Der Erlöser, der Christus ist geboren. Es fehlt nicht viel. Und wir alle sind auf der Kippe und den Abgrund. Und niemand kann uns mehr abfangen. Wir alle sind in der Gefahr, weltlich zu werden. Wir alle sind in der Gefahr, das Ziel zu verfehlen. Wir alle sind in der Gefahr, schwach zu werden, was das auch immer heißt. Also, wir alle sind in der Gefahr, in Sünde zu fallen. Ich sage, was Sünde ist. Die meisten wissen gar nicht, was Sünde ist. Verstehst du? In die Sünde zu fallen, dass wir gegen Gott rebellieren. Warum lässt er das so zu? Verstehst du? Das ist die erste Sünde. Und dass wir mit Jesus nichts anfangen können. Nichts Rechtes mehr. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Matthäus 24, schau dorthin. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, dann würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen. Die Frage ist, bist du einer? Um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Das geht zack, zack, zack. Da fragt sich, wo bleibt die Zeit eigentlich? Hast du es noch nicht gefragt? Bist schon 50, dann bist bald 60, dann bist gleich 70, verstehst? Dann bist du 80 und wir haben so lebensverlängernde Mittel, verstehst du? Da schluckst du deine Vitamine und deine Mineralien und dann bist du 100. Wir haben Leute, hier in Berlin lebt jemand, der ist schon 116 Jahre alt. Verstehst du? Kein Kunststück. Verstehst du? Aber das Leben geht so schnell vorbei. Das geht so schnell vorbei. Der Teufel hat damals gesorgt, dass die Segenslinie vernichtet wird. Heute versorgt er durch die ganze Völkervermischung, Rassenvermischung, Dämonenvermischung und so weiter. Der Teufel sorgt durch die Religionsvermischung. Weißt du, wir sind alle gleich, die Moslems und die Buddhisten und die Hindus und die Christen, die Freikirche, die Charismatiker, die Ökumeniker. Wir sind alle gleich, wir glauben an den gleichen Gott. Nein, wir glauben nicht an den gleichen Gott. Wir glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und der Aale hat keinen Sohn, verstehst? Der hat keinen Sohn, das kann ich gar nicht glauben. Deshalb, er ist im Fleisch gekommen, Christus steht vor der Tür, macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und wie steht es um dein Leben? Bist du bereit, diesen Herrn zu empfangen? Wie soll ich ihn empfangen? Paul Gerhardt hat dieses Lied geschrieben, der wohnt ja hier gar nicht so weit weg, kurz nach dem 30-jährigen Krieg. Das Lied hat 10 Strophen, Leute. Verstehst du? Das hat er aber gesungen mit seinen Leuten. Das ist auch im evangelischen Gesangbuch drin. Und er wurde inspiriert von dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Das war die Inspiration. Wie soll ich dich empfangen? Weißt du, da waren 5 klug und 5 töricht. Der Meister kam, oder der verzog, die Tür wurde verschlossen und nur die Öle, die er Lampe hatten, die wurden hineingelassen. Wie soll ich dich empfangen? Ist Öl in meiner Lampe? Habe ich den Heiligen Geist? Und die waren alles Jungfrauen. Auch die Doofen. Das waren alles Jungfrauen. Die gingen alle dem Bräutigam entgegen. Die hatten alle die Lampen. Verstehst du? Die hatten alle das Zeugnis der Sündenvergebung, der Heilsgewissheit oder was ich da alles reinpacken würde. Die hatten ja das alles. Aber was sie nicht hatten, Öl. Zusatzöl. Falls es später wird. Falls der Bräutigam verzieht. Und dann was zu? Und die anderen gingen dann zum Krämer und haben dann nach Öl gesucht. Wie soll ich dich empfangen? Der zum Weltgerichte kommt, hat er hier geschrieben, zu Fluch für den, der ihn flucht und mit der Gnade dem, der ihn liebt und sucht. Wie soll ich den empfangen? Den Richter der Welten, den Heiland, den Erlöser. Und dann die Strophen 6 bis 10, dann ist er inspiriert worden aus der Offenbarung für die Gemeinde. Weißt du, die Gemeinde, die in Gram und Not und Schrecken des 30-jährigen Krieges drin gesteckt hat. Weißt du, Deutschland war verwüstet in hunderte von Staaten und Fürstentümer zerteilt. Und alle am Ende, der Teufel war der Mörder. Weißt du, Gott hat es so gut angefangen. Reformation, Wort Gottes, Evangelisation, alle sollen sich bekehren. Und du siehst, der Teufel fängt an, Gottes Werk zu stören. Wenn Gott eine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle. Das muss uns logisch sein und einleuchten. Deutschland war in Stücke zerrissen und zerfetzt. Und dann tröstet das Volk Gottes. Wie soll ich dich empfangen? Weißt du, da ist von der Reformation damals, als der Paul Gerhard predigte, da war nicht mehr viel übrig. Und wir stehen ebenfalls vor einem Weltgericht. Weltgericht. Und der hat die Offenbarung genommen und hat versucht, es weiterzugeben. Leute, tröstet euch. Und die Botschaft für dieses Lied, was er da rausnahm, ist Offenbarung 22, Vers 20. Die Botschaft, er kommt aus Gnaden, als Heiland, als König und als Richter. Der kommt aus der Gnade Gottes, der kommt mit Gnaden, Offenbarung 22, Vers 20. Ein hoher Besuch. Wie soll ich dich empfangen? Der Himmel öffnet sich und bald erscheint der Menschensohn. Und alle Augen werden sehen. Ist heute kein Problem mehr. Vor 100 Jahren hättest du es vielleicht gar nicht vorstellen können. Weißt du, was heute, wenn heute was passiert, CNN ist dabei. Verstehst du? Und plötzlich wird es in der ganzen Welt ausgestrahlt. Da ist der Schuss noch gar nicht angekommen. Weiß schon die ganze Welt, was da passiert ist. Das ist die moderne Technik, das sprechende Bild. Weißt du, da viele Leute haben sich Gedanken gemacht, was ist das? Aber das Fernsehen ist das sprechende Bild. Wir sind in diesen Tagen, wo das alles sich erfüllt. Ich habe euch in den letzten Tagen darüber genug gesagt. Also, die Zeichen stehen auf Sturm. Wie soll ich dich empfangen? Ein hoher Besuch kommt. Wie soll ich dich empfangen? So fragen sich die Kinder Gottes, nicht die Welt. Die Welt fragt sich nicht. Die interessiert das nicht. Aber mich interessiert es. Und uns als Kinder Gottes soll das interessieren. Herr, wie soll ich dich empfangen, wenn du kommst? So fragen wir, die wir Jesus lieben und Jesus gern haben. Ich liebe dich, Jesus. Oh, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Verstehst du? Wie erwarten wir ihn? Weißt du, so viele Christen sagen, Herr, komm noch nicht so schnell. Ich muss noch heiraten. Ich muss noch Kinder zeugen. Ich muss noch ein Haus bauen. Ich muss noch einen Beruf erlernen. Ich muss noch meine Rente einzahlen. Verstehst du? Oder ich muss das und das. Komm nicht so schnell, Herr Jesus. Ich möchte noch das Leben genießen. Unser König kommt. Und wie bereite ich mich auf sein Kommen, seine Wiederkunft? Weißt du, der mir so viel bedeutet, der mich so viel geliebt hat. Wie soll ich den empfangen, der mir das Heil, die Erlösung gebracht hat, Sündenvergebung gegeben hat? Wie soll ich dich empfangen? Wie willst du den Liebhaber deiner Seele empfangen? Den König aller Könige, der alles für dich aufgeopfert hat, verzichtet hat auf dem Thron, sich anspucken ließ, sich beleidigen ließ, sich eine Dornenkrone aufsetzen ließ. Wie willst du den empfangen, der so viel, so unendlich dich geliebt hat? Wie soll ich dich empfangen? Wie willst du das? Wenn er zu dir in die Wohnstube kommt, was wirst du ihm servieren? Was wirst du ihm servieren? Jetzt werden, weißt du, jetzt, er wird nicht nur zufällig dir so über den Weg laufen, jetzt begegnet er plötzlich vor dir und er steht. Ich muss in dein Haus einkehren. Denk an die Geschichte von Zachäus. Plötzlich steht er vor dir. Der König aller Könige, du wolltest immer schon Jesus sehen. Du wolltest schon immer was mit Jesus erleben. Du wolltest schon immer mal Jesus hören. Und jetzt steht er vor dir und klopft an. Er bleibt stehen. Ich muss bei dir einkehren. Mann, oh Mann, die Betten sind nicht gemacht. Mann, oh Mann, ich habe noch nicht geputzt. Verstehst du? Und da liegen die ganzen offenen Rechnungen noch da. Und was weiß ich, was noch alles ist. Verstehst du? Das Chaos bei mir zu Hause. Ich bin ein Messi. Verstehst du? Oh, Meister. Und dann ist der Herr Jesus beim Zachäus zuerst einmal beginnt Großputz in dieser Wohnung. Und wenn ich jemanden betrogen habe und wenn ich zu viel verlangt habe und so weiter, da ist so viel, da hat sich so viel angehäuft, er wusste gar nicht mehr, woher das alles kam. Der König kommt, er kommt zu dir, du, da ist Spannung in der Luft. Oh, da ist Aufregung. Ich möchte dir den Ofen heiß machen, auf den du hockst und dich ausruhst. Ich möchte sagen, du, leb nicht so sicher. Es kann über Nacht ganz anders sein. Ein Schuss irgendwo, verstehst du? Und schon haben wir den dritten Weltkrieg. Und dann müssen wir fliehen. Und dann müssen wir, was weiß ich, alles machen. Ich habe euch erzählt von diesen Sonnenstürmen. Verstehst du, plötzlich können unsere Handys ausfallen, unsere Computer ausfallen, die ganze Elektronik ausfallen, die Wasserpumpe funktioniert nicht mehr, du kannst nicht mehr auf die Toilette mehr gehen. Die Heizung funktioniert nicht mehr. Ja, in der Bibel steht, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Nur in aller Liebe. Weißt du, wie würdest du dem König begegnen? Er kommt. Nicht mehr so süß wie dieses Baby hier oben im Bild. Weißt du, wie werden wir vor ihm stehen? Werden wir verlegen sein? Werden wir unsicher sein? Kriegen wir Schweißfüße und Schweißhände? Bekommen wir Angst? Wird es uns ungemütlich? Der kommt zu mir. Oh Herr, kannst nicht jemand anders raussuchen? Warum musst du gerade unbedingt zu mir kommen? Aber er will gerade zu dir kommen. Ich muss in dein Haus einkehren, Zachäus. Der bringt dich aus der Fassung, aus der Routine, aus deinem Programm. Du, das ist Weihnachten. Geschwister, Weihnachten ist, dass Gott uns durcheinander wirbelt. Und zwar chaotisch. Und dann beginnt er zu ordnen. Da weiß der Josef nicht mehr, was passiert. Er ist wie aus allen Wolken gefallen. Der arme Josef. Die Maria war nicht besser. Ich weiß von keinem Mann. Verstehst du? Und was alles so ist, als die Geburt angekündigt wurde. Das brachte ihr das Leben der Leute damals, diese Weihnachtsgestalt und das ganze Leben durcheinander. Sag nicht, komm Herr Jesus in mein Leben. Und ich sage dir eine Wahrheit. Pass auf, was du sagst. Dann kommt er und dann sagt er, du, die Tapete muss weg. Das Bild muss da hinten weg. Und da muss aus dem Schrank die Sachen ausräumen, was da unten liegen. Verstehst? Und die ganzen deine Dinge, an denen dein Herz so hängt. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. So. Da wird ganz schön durcheinander gewirbelt, Brüder und Schwestern. Das ist Weihnachten. Plötzlich musst du ja aus diesem gemütlichen, grünlichen Nazareth. Nazareth liegt sehr schön. Kein Wunder, warum Jesus in Galiläa wohnte und dann Josef. Und so, das ist eine wunderbare Gegend. Und nicht so wüst wie Judäa. Judäa ist kein edles Land. Verstehst du, das sind lauter Wüste und Steine und Schakale. Weißt du noch, draußen sind Hunde, mein Lieber, und Schakale und wilde Tiere. Die wollten mal übernachten draußen in der Wüste. Aber da sind sie ganz schnell wieder nach Hause gekommen. Ja, kein Licht gewesen. Aber von wegen, da waren ganz andere. Die Wüste lebt. Ganz anders, als wir denken. So. Und das brachte das ganze Leben der Leute durcheinander. Alles, ihre süßen Pläne, Träume und so weiter, Visionen sind über Haufen geworfen werden. Alles war nur Makulatur und Altpapier. Was die Maria geplant hat, ach, ich werde so heiraten, in Weiß, mit einem Rosenstrauß. Verstehst du nichts von diesen Träumen? Weißt du, das konnte sie sich alles abschwinken. Jetzt geht's nach Nazareth, hochschwanger. Dieses Mädchen sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist marianische Einstellung, das ist weihnachtliche Einstellung. Und ich möchte dich einladen, lasst uns marianisch werden. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr. Dein Wille geschehe. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wenn so etwas dir passieren würde wie der Maria? Puh, dich haut's um. Wie hättest du da reagiert? Würdest du auch sagen, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast? Oder wirst du rumgucken, wer ist da noch da? Wer hat es auch noch mitgehört? Vielleicht gilt das für die anderen, nicht für mich. Wie soll ich dich empfangen? Denk an dieses Lied. Da steckt so eine Botschaft drin, so eine große Wahrheit. Wenn deine Wünsche, deine Träume plötzlich durchkreuzt werden, wie soll ich dich empfangen? Wenn du deine beruflichen Pläne, deine familiäre Planung, deine finanzielle Planung, alles durcheinander gewirbelt wird, du musst nach Bethlehem und dann musst du von Bethlehem nach Ägypten fliehen. Gott sei Dank, dass noch die Weisen da waren, dass sie ein bisschen Gold gebracht haben, ein bisschen Weihrauch und ein bisschen Myrrhe. Vielleicht bist du schon auch sprachlos, so wie dieser Zacharias. Verstehst du, wenn Gott redet, wenn Gott jemand zubereitet, wenn Gott mit jemandem einen Plan hat, wie soll ich dich empfangen? Verstehst du, man betet, Gott schenke uns einen Jungen. Oh, wenn wir noch einen Erben hätten für unser Haus und Familie. Verstehst du, und was passiert? Du kriegst einen Jungen. Aber dann ist das Problem, Gott sagt, und der Junge soll Johannes heißen. Aber wir kennen niemanden in der Familie, wo Johannes heißt. Verstehst du, Gott geht neue Wege. Gott geht nicht die alten Trampelpfade. Obwohl, ich komme nachher noch, gesegnete Wege geht er immer. Und die kannst du nicht lang genug gehen. Wie soll ich dich empfangen? Johannes soll er heißen. Dann wird er sprachlos, bis er zugibt und Gott Recht gibt. Weißt du, beide, Maria und dieser Zacharias, sind aus dem gleichen Kaliber. Beide widersprechen oder fragen Gott, wie soll das gehen, und die Reaktion ist ausschlaggebend, was da passiert. Wenn der Bote Gottes vor dir steht und dir mitteilt, du wirst das und das tun, das und das wird passieren, der König wird bei dir vorbeischauen. Heute Nachmittag. Was hast du denn gekocht? Was hast du denn vorbereitet? Was wird es heute Nachmittag geben? Noch schlimmer, nicht nur der König, sondern Gott, der Heilige, der Allmächtige, er selbst wird bei dir vorbeischauen. Und er schaut jeden Tag mal rein und sagt, wie sieht's bei dir aus? Kann ich schon zu dir kommen? Oh, nee. Mein Gott. Kann ich zu dir kommen, verstehst du? Gott schaut immer wieder vorbei. Und er sagt, also heute kann ich nicht kommen. Aber Herr, komm her in mein Haus, segne mich. Und da stimmt's vorne und hinten nicht. Gott kann man nichts vormachen. Er kennt dich durch und durch. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Wie soll ich dich empfangen? Stehe ich richtig, Herr? Ist mein Leben in Ordnung? Ist alles okay? Stehe ich in der Liebe? In der ersten Liebe brennt das Liebesfeuer in meiner Seele? Liebe ich den Herrn über alles in der Welt? Mir ist alles egal. Hauptsache, ich habe dich und ich folge dir und ich diene dir. Lebe ich auch das, was ich glaube, oder nur bla 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 bla? Verstehst du, sieht mein Leben richtig aus? Die Frage ist, und wirft, wenn Jesus sagt, ich will bei dir vorbeischauen, ich muss in dein Haus kommen, hast du Öl in deiner Lampe? Da kommen so viele Fragen plötzlich. Wie sieht's aus? Wie soll ich dich empfangen, Herr? Wie soll ich mich in deiner Gegenwart verhalten? Da stehst du und trampelst, als wenn du in Hosen gemacht hättest. Entschuldigung. Verstehst du, du bist nervös, wirst unruhig. Was soll ich machen? Wie geht's denn? Na, wie machen wir das? Welche Haltung soll ich einnehmen? Soll ich knien? Soll ich aufstehen? Soll ich die Hände so falten oder so falten? Wie soll ich mich benehmen, Herr? Die meisten Leute wissen gar nicht, wie sie sich in der Gegenwart Gottes benehmen sollen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Hosen in Taschen, so richtig amerikanisch. Ja. Gott ist König. Er ist Herr, er ist Majestät. Jeder Heide ist vernünftiger wie mancher Christ. Entschuldigung. Weißt du, die Heiden gehen rückwärts, wenn sie Gott begegnet sind am Altar, und die gehen rückwärts, sie zeigen Gott nicht ihren Hintern. Ich will nur sagen, wo ist die Gottesfurcht bei uns? Wir dürfen nicht von der Welt verlangen, Gottesfurcht. Die muss erstmal bei uns stattfinden. Und Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Wie soll ich dich empfangen? Wie werde ich meine Wohnung schmücken, Herr, und dekorieren? Was werde ich anziehen, wenn du kommst? Was werde ich dir anbieten? Was werde ich dir vorsetzen? Worüber werden wir miteinander sprechen? All das sind so Fragen. Wenn der Herr sich ankündigt, ich komme bei dir vorbei, was werde ich dich bitten, Herr? Du hast drei Wünsche frei. Was würdest du als deine drei Wünsche Gott äußern? Schon einen Wunsch, verstehst du? Überleg einmal, was wünschst du dir wirklich? Die meisten Leute wissen nicht, was sie sich wünschen. Die haben zu viele Ziele. Das ja, und das hätte ich auch noch gerne und das andere auch noch. Was bedeutet dir sein Besuch? Schrecken oder Freude? Denk drüber nach. Siehe, ich komme bald. Habe ich euch schon die Geschichte erzählt? War ein amerikanischer Prediger, passiert nur in Amerika sowas. Der amerikanische Prediger war Pfingstler. Hat sich nie richtig vorbereitet, so wenn er predigt, hat die Bibel aufgeschlagen, hat an den Heiligen Geist geglaubt und da dachte, dass der Heilige Geist kommt. So, wenn er die Bibel vorliest und dann liest er die Stelle aus der Offenbarung, siehe, ich komme bald. Und dann liest er und nichts fällt ihm ein. Denkt er, oh Herr, hilf mir bitte, ich muss dein Wort predigen heute. Und dann denkt er, wenn er lauter liest, siehe, ich komme bald. Wartet ein bisschen, guckt rum, nichts kommt. So, und dann denkt er, ich muss jetzt noch lauter, richtig mit Pep und Power. Siehe, ich komme bald. Und dann wird ihm schwarz vor die Augen, fällt nach vorne sitzt eine korpulente Dame und sagt, Entschuldigung. Dann sagt er, Sie brauchen sich nicht entschuldigen, Sie haben dreimal sich angekündigt. Spaß, Gott versteht Spaß. Er hat sich angekündigt, siehe, ich komme bald. Und jetzt ist dran. Und ich will, ja, wie will ich mich da verhalten? Was will ich zuerst? Was will ich tun? Was wirst du Gott sagen? Ist meine Liebe zu ihm, echt oder nicht? Frag dich selber. Mir musst du die Antwort nicht geben. Das wirst du eines Tages Gott geben müssen. Weißt du, mag ich ihn überhaupt? Ist er mir sympathisch? Dieser Jesus, der kommen sollte, mein Herr und König. Den meisten ist Jesus nicht sympathisch. Der macht nie, was ich will. Ich weiß nicht, ob ich das rausgekriegt habe, aber ich weiß inzwischen. Er macht nie das, was ich will. Er macht immer das, was er geplant hat, was sein Vater will. So bin ich mit ihm einverstanden. Kann ich ihn überhaupt verstehen? Spreche die gleiche Sprache wie er. Wie soll ich dich empfangen? Bin ich von ihm begeistert oder habe ich Angst und Schrecken? Ist es überhaupt mir recht, dass er kommt? Verstehst? Denk drüber nach. Ich bin dieser Frage nachgegangen. Der König kommt, der Herr kommt. Wie willst du ihn empfangen? Ich will zuerst einmal, wirst du sagen, Herr, mein Leben genießen. Ich will noch mal in den Urlaub fahren, mal in Bahamas, mal Malediven oder sonst noch wo irgendwo die Tour da auf der sibirischen Eisenbahn. Verstehst du? Da gibt es so viele Pläne, was du da in deinem Leben hast. Wie soll ich dich empfangen? Ehrliche Menschen können diese Frage nur mit Zittern beantworten. Wenn du ein ehrlicher Christ bist, wirst du nur zittern beantworten. Herr, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Gleichgültige Menschen, die werden sagen, ach Herr, mach nichts, ich komme. Verstehst? Aber das ist so holla hopp, Christentum. So denkfaule Leute sind das. Die machen sich keine Gedanken. Aber der sich Gedanken macht, wenn der kommt, was mache ich da? Geistlose Menschen machen sich gar keine Gedanken. Die, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Weißt du, viele Christen würden den König mit Coolness beantworten, mit Leichtfertigkeit zu überspielen. Ja, der Herr kann, der kann jeden Augenblick kommen, ich bin bereit. Du, bist du wirklich bereit? Verstehst du? Stell dir mal vor, die ISIS würden kommen und würden sagen, du, dir wird der Kopf abgeschnitten. Was würdest du da denken? Und die Christen müssen bereit sein. Wir haben das auf der Schule mal gelernt, ein Christ muss bereit sein für drei Dinge. Zeugnis geben, zu beten und zu sterben. Für drei Sachen. Wir müssen drei Dinge jederzeit bereit sein, Tag und Nacht. Wir können jederzeit sterben und wir sollen allezeit bereit sein zu beten. Bitte beten Sie jetzt. Da muss ich noch sammeln. Dann ist es kein Gebetsleben. Menschen, die Gebetsleben führen, die beten Tag und Nacht. Die müssen sich noch nicht noch groß sammeln. In aller Liebe. Wahre Gläubige, liebende, echte Gotteskinder und so weiter, die werden sich schwer tun. Wie soll ich mich ausdrücken? Ich weiß nicht. Bereit sein ist alles. Aber bin ich wirklich bereit? Das weiß nur der liebe Gott. Das kann mir niemand sagen. Bin ich wirklich bereit? Die meisten sind nur Maulhelden, Sprüchemacher und Scheinheilige. Entschuldigung, aber so ist es. Als der Herr den Petrus fragte, und der Herr fragt jeden Menschen dreimal mindestens, hast du mich lieb? Ja. Guck mal, wie kalt er antwortet. Das ist so die erste Kategorie. Ja. Petrus, hast du mich lieb? Ja. Und als er den dritten Mal fragte, Petrus, hast du mich lieb? Fängt an zu weinen und sagt, Herr, du weißt es. Und genau das ist es. Solange wir so leichtfertig die Sache beantworten können, Jesus, du kannst jeden Augenblick kommen, ich bin bereit. Du bist nicht bereit. Das kann ich dir schriftlich geben. Erst wenn du anfängst zu weinen und sagst, ich weiß nicht, Herr, hilf mir. Und nur du weißt es, ob ich bereit bin oder nicht. Nur du. Wie soll ich dich empfangen? Was wird meine erlösende Antwort sein? Dein König, dein Gott, dein Geliebter kommt zu dir. Wie empfängt ihn dein inneres Ich? Nicht wie du mit dem Mund Gott empfängst. Und mit ein paar Talente da, bis ein paar Klimbim. Wie empfängst du mit deinem inneren Menschen? Wie empfängt dein Wesen den Herrn Jesus? Wie kommt er bei dir an, dieser Jesus, dein Innen? Oh, Halleluja, Heiland, komm, Maranatha. Ja, das ist noch weiter Weg. Wie kommt er bei dir an? Weißt du, die Antwort ist so wichtig. Und die kannst nur du dir selbst geben. Nur du dir selbst. Es kann nicht dein Mann, deine Frau, deine Kinder, es kann niemand, dein Pastor, es kann niemand diese Antwort dir geben. Wie soll ich dich empfangen? Du, als ich das Lied von Paul Gerhardt gelesen habe, das ist eine tiefe Frage. Da soll es auf die Knie gleich gehen und sagen, ich weiß gar nicht, Gott, wie ich dich empfangen soll. Wie soll ich das Geschenk Gottes annehmen? Ich bin gar nicht würdig, ich habe es gar nicht verdient. Wie soll ich meine Rettung annehmen? Wie soll ich seine Hilfe annehmen? Wie macht man das? Wie packt man es aus? Gott kommt zu uns, schaut bei uns vorbei. Anders, als wir gedacht haben. Verstehst du? Anders, als wir erwartet haben. Er verkleidet sich als ein kleines Baby. Aber so habe ich Gott nicht erwartet. So viele Christen erwarten da einen König in Glanz und Gloria, im Reiterwagen, feurigen Wagen womöglich noch, dass die Funken fliegen. Aber er kommt als ein Baby, als Bambino. Er kommt ganz bescheiden. Er kommt auf unsere Ebene, so wie du und ich. Er kommt ganz normal. Er holt uns da ab, wo wir sind. So kommt Jesus zu uns. Seit Bethlehem hat Jesus dir so leicht gemacht, ihn anzunehmen. Seit Bethlehem. Da musst du nicht Theologie studieren. Weißt du, da musst du nicht Fremdsprachen studieren. Da musst du nicht belesen sein. Da kommst du zum Heiland. Verstehst du? Da kitzelst du es am Bauch und der Junge lacht. Ja, so ist es. So kommst du zum Heiland. Da musst du nicht kompliziert werden. Deine Gebärde verstellen. Herr Jesus, ich komme dir zu dir im Namen des allmächtigen Gottes. Nein, putzle, komm mal her, verstehst du, und dann streichelst du. So passiert die Begegnung mit Jesus. Weißt du, wir machen alles so kompliziert, wir sind zu verkopft. Gott möge uns da ein bisschen den Kopf entleeren von diesen ganzen Dummheiten, christlichen, religiösen Dummheiten, theologischen Dummheiten. Weißt du, wie soll ich dich empfangen? Hör auf mit dieser Kompliziertheit, mit der Strenge. Verstehst du? Die ganzen Bücklinge. Weißt du, du kommst und sagst, Baby, guck mal, die Weisen, das ist wahnsinnig. Die Weisen, gebildeten, hochintelligenten Menschen, die super intelligent waren, die kommen und die packen ihre Schätze aus, die sagen, oh, ist das Puzzle schön. Ah nein, so niedlich. Nein, nein, nein. Verstehst du? Das holdselige Kind. Weißt du? Da ist man ergriffen. Und diese weisen Männer erkannten Jesus. Im Koran steht natürlich noch drin, weißt du, die übertreiben das alles. Die sind also ein bisschen zu mystisch. Die sagen, dieser Baby Jesus, als die Weisen kamen, hat ihnen ihre Fragen beantwortet. Und ich glaube, dass sie die Fragen beantwortet. Hast du das Baby angeguckt und plötzlich hast du die Antwort gehabt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. War schon die Antwort da. Weißt du, das Kind angeguckt und schon sprach etwas, da sprang was rüber, kam ein Funke des Glaubens. Wir müssen Jesus nur aufnehmen und dann ihn gewähren lassen. Ich weiß nicht, all die mal ein Kind zur Welt, also ein Kind empfangen haben, Mann oder Frau, spielt jetzt keine Rolle, da kannst du nicht mehr schlafen, wenn das Kind nach Hause kommt. Verstehst du, er schreit, da gehst du heute zum Stillen oder zum Füttern. Und jetzt, verstehst du, da ist der Schlaf vorbei, kannst einpacken. Weißt du, die Kinder gehen dann auf die Nerven, diese kleinen Babys. Süßer Jesus, verstehst du, wir können so sagen, süßer Jesus, solange er nicht unser süßer Jesus ist. Aber wenn er dein süßer Jesus wird, zu dir nach Hause kommt und du dieses Windelkind, dieses Babykind nach Hause nimmst, dann ist dir die Ruhe weg. Da musst du dreimal in der Nacht aufstehen. In aller Liebe. Weißt du, aber dann geschieht alles von selbst. Der Junge wächst. Der hat Hunger, dann meldet er sich. Und er hat ihn Windeln gemacht, sogar der Herr Jesus. Der Herrgott hat ihn Windeln gemacht. Kannst du das vorstellen? So war Gott. Siehe, dein König kommt zu dir. Ich will nur dich runterholen da von diesem ganzen magischen, mystischen, philosophischen, theologischen Wolke. Da sind viele Leute, sind viel zu hoch. Jeder, der will, kann Jesus annehmen, empfangen, mit ihm in Berührung kommen. Der beißt nicht. Er sabbelt höchstens ein bisschen. Ach, beißen tut er nicht. Jeder, der will, kann Jesus lieben, ihn herzen, ihn auf den Arm nehmen. Stell dir vor, dieser alte Simeon, da kommt das Ehepaar Maria und Josef und der alte Simeon, so zittrig und wackelig, wie er ist, er geht, darf ich das Baby segnen und nimmt in die Hand und versteht, der übernimmt es, diese alte Hanna. Und plötzlich weissagen sie und prophezeien sie. Du musst vorstellen, das war ganz anders, Weißt du, wenn jemand so ein Baby in den Armen unter der Salbung kommt und die Leute, die den Heiligen Geist hatten, den Heiligen Geist kannten, wenn die unter der Salbung kommen, die sind nicht mehr so ruhig. Oh, nein, die haben gezittert vor Freude. Die sind fast explodiert. Weißt du, der Simon, lies mal diese Geschichte, denk dich hinein. Versuch einmal, so einen echten, geisterfüllten Menschen vorzustellen, der ergriffen ist. Jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Und da weint er vor Freude. Da weint er vor Freude. Stirbt fast. Jeder kann sich an ihn wenden. Weißt du, Jesus ist gekommen. Gott ist da. Jetzt kommt dieser Knabe. Holdseliger Knabe. Da singen wir so süßlich. Weißt du, das war alles anders als süß. Kreuzigung. Weißt du, wir machen so Theater mit dem Kreuz. Das war ein Schandtat. Das war ein Verbrechen. Das war nichts Rühmliches, am Kreuz zu hängen oder dort als Gott in der Krippe zu liegen, aber er kam, dass sich alle an ihn wenden können, die Traurigen, die Verzagten, die Ängstlichen, die Einsamen, er kam für die Menschen, der König kommt, für die Kranken, der König kommt, für die Schwachen, für die Aussätzigen, für die Ausgestoßenen, der König kommt, so ein Baby bringt Leben in der Bude, ja, bringt Leben, bringt alles durcheinander, der vertreibt die Trauergeister. Plötzlich hast du keine Zeit mehr, Depressionen zu haben. Du musst das Kind wickeln, das Kind füttern. Hat wieder einen Nennen gemacht. Verstehst du? Und so geht es fortlaufend. Du bist so auf Trab gehalten. Er bringt befreiende Erfahrungen. Wenn so ein Kind da ist, meine Lieben, dann gewinnt das Leben überhand. Da ist Leben. Da plötzlich, ach, ihr habt auch ein Kind bei euch. Ist auch so ein Geschrei. Ja, da bewegt sich was. In Jesus kommt der Himmel zu uns. Bist du bereit? Bist du bereit? Jesus selbst betritt die Erde. Etwas Großes geschieht damals und es wird noch einmal was Größeres noch geschehen. Das, was kein Auge gesehen hat. Die Frage ist für mich, die ich auch so gestellt habe, als ich so über die Geburt Jesu nachdachte. Warum gerade in Bethlehem? Warum nicht in Hebron? Da wurde David als König gesalbt. Warum nicht in Jerusalem? Das war die heilige Stadt. Warum beginnt Gott seine Geschichte in Bethlehem? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Wollt ihr das wissen? Ich sag's euch. Hier, die Weihnachtsgeschichte beginnt mit dem Buch Ruth. Ruth war eine Moabiterin. Mit Naomi ging sie da ins Moabiterland und so weiter. Und der Sohn, der Mann von der Ruth ist verstorben. Sie war Witwe und ihr Mann gestorben. Und der Mann von der Schwester ist gestorben. Verstehst du? Jetzt waren sie alle drei Witwen. Und Naomi sagt, ich gehe nach Hause und die Ruth ist mit nach Hause gegangen. Und gerade die Weihnachtsgeschichte beginnt mit der Ruth. Nicht mit David und auch nicht mit Jesus. Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit der Ruth. In aller Liebe. Weißt du, es ging nach Naomi. Dein Gott soll mein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein. Das war die Geschichte, wie Weihnachten passiert. Und die Ruth, die hat dann ja auf dem Feld von Boas gelesen. Boas war der Großgrundbesitzer, hat mal halb Bethlehem gehört. Und jetzt pass auf, die Engel kamen auf den Feldern Bethlehems, auf den Fluren Bethlehems. Und die haben gesagt, siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Auf den Fluren Bethlehems, da war ein David, der spielte mit seiner Harfe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weißt du, da wo gesungen wurde, auch vor 100 von Jahren, da kommen nach 1000 Jahren immer noch Engel. Und sagen, hier war so schön, als der David damals gesungen hat. Hier war so schön, als die Ruth ihre Ehren aufgelesen hat. In aller Demut, in aller Liebe. Das war doch so schön. Da kommen die Engel wieder. Deshalb Bethlehem. Es steckt noch viel mehr drin. Haus des Brotes. Ja, Bethlehem. Stadt Davids. David begründete damals die Königsdynastie. Was war der David überhaupt? Das achte Kind und der Fernen liefen. Nicht ernst genommen, nicht einmal eingeladen bei der Salbung. Und hier kam Jesus. Und Josef, der Mann von Maria, war aus dem Hause Davids. Maria war auch aus dem Hause Davids. Maria war die Leihmutter Gottes. Nur, weißt du, Gott war sehr modern. Eine Leihmutter hat ihn ausgetragen. Und der soll aus der Linie Davids sein. Und die Mitglieder des Hauses waren alles David-Leute. Kann nicht viel darüber predigen. Aber weißt du, da arbeitet alles zusammen. In Bethlehem. Und nirgendwo anders soll der Sohn Gottes geboren worden. Da, wo David seine Dynastie hatte, da wo der Boas sein Acker hatte, da wo Ruth gesammelt hat, da wo David Gott gelobt hat auf den Feldern Bethlehems, dort zu den Hirten, weißt du, dort kam er, da wo der David abstammt. Und sie mussten zurück nach Bethlehem. Kaiser Augustus muss extra bringen. Weißt du, Gesetze werden erlassen plötzlich und du fragst dich, mein Gott, warum muss das alles so passieren? Gott kriegt alles noch hin. Kannst du Amen sagen? Auch in deinem Leben, Gott kriegt noch alles so hin, wie er es haben möchte. Kannst dich strampeln, so viel du willst. Maria, als die Zeit war, war sie hochschwanger, sie soll gebären. Und sie müssen nach Bethlehem. Warum? Weil der Prophet Micha da hat er was gebabbelt hat. Gott tut nichts, ohne vorher durch seine Knechte anzukündigen. Und der Micha hat einfach geweissagt, prophezeit, warum, hat er selber nicht genau gewusst, Micha 5, Vers 1 und folgende Verse. Aber er sagt, und du Bethlehem, im Gebiet von Ephrat, in der Steppe dort, aus dir, du bist der kleinste dieser Städten, aus dir soll der Messias kommen. Weißt du, Gott tut, was seine Knechte verkündigen. Deshalb ist die Predigt wichtig, dass es gesagt wird, ausgesprochen wird. Und sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit, sagt der Prophet Micha. Da ist seine Zukunft. Und bis zu der Zeit, wo er geboren wird, lässt er Menschen seines Volkes den Feinden in die Hände fallen. Doch dann werden die Überlebenden, der Rest, der Überrest, die kommen von Babylon zurück. Die Israeliten, die überlebt haben, kommen zurück in ihr Land. Und Josef war einer davon. Da müssen nicht die ganzen Israeliten nach Hause kommen. Die können Babylon bleiben. Und können weiterziehen nach China. Weißt du, ein Rest, wo Gott seine Linie macht. Manchmal ist im Haus Davids nur noch ein Junge übrig geblieben. Alle anderen wurden getötet. Aber da ist irgendwie eine Frau, die hat dann den Jungen versteckt und das überlebt. Und so ist die Dynastie Davids weitergegangen. Gott überlebt, da musst du keine Sorge machen. Josef und Maria waren Spätheimkehrer. Sie gehörten zu dem Rest Israels. Und die Weisen kamen, wo ist der neugeborene König? Wo ist er? Wo ist er? Wir werden darüber noch später mehr hören. Die Schriftgelehrten haben es so ganz schnell rausgefunden. Weißt du, es ist so traurig. Die Schriftgelehrten wissen alles perfekt. Die sind so wie die Schlüssel, wie die Schlösser beim Schrank. Die selbst gehen nicht rein und andere lassen sie nicht rein, die rein wollen. Verstehst du? Die lassen die anderen nicht rein. Die wussten ganz genau. Und die Engel verkündigten auf den Feldern Bethlehems die Geburt des Königs. Auf denselben Feldern, auf denen David seine Schafe hütete, wo er die Gegenwart Gottes erlebte, wo er Gott pries und Gott lobte. Kein Mensch hat es gesehen, aber der Herr hat es gesehen und die Engel haben gesehen. Also da müssen wir wieder zurück. Dort müssen wir wieder zurück. Und die haben es plötzlich erlebt, diese Hirten, die dort saßen, wunderten sich, warum kommen die Engel gerade zu uns? Was haben wir gemacht? Nichts. Da war der Vater David. Der Segen der Eltern, Bau der Kinderhäuser. Glaub mir das. Und die Gesegneten werden gesegnet noch 1000 Generationen. Das ist, was die Bibel uns verheißt. Und so war es. Es waren die Felder von Boas, da wo Ruth gearbeitet hat. Felder, die dem Davids Haus gehörten, später der Familie Boas gehörten, was sie alles geerbt haben, Familie Isai. Auf diesen Feldern waren die Hirten, wurden aufgesucht. Der König kommt. Weißt du, Gott kommt zu dir nach Hause, wenn du ihn lobst und preist. Zachäus, er wollte Jesus sehen, steigt auf den Baum, bringt Opfer und Jesus steht vor ihm. Gott selbst schreibt die Geschichte. Gott selbst. Jesus kommt zu den Seinen, zum Erbe Davids. Es ist interessant, Pfingsten, ich habe es gar nicht geglaubt. In der Apostelgeschichte lesen wir, als der Heilige Geist ausgegossen wurde auf dem Oberen Söller und wir fragen uns, warum? Warum nicht woanders, warum auf dem Oberen Söller? Und dann predigt Petrus, und das Grab Davids ist unter uns. Aber das gibt's nicht. Weißt du, oben ist der obere Söller und unten ist die Gruft, wo David liegt. Genau, bis heute noch. Steht ja in der Bibel, bis heute. Das Grab Davids, ob der Grab David drin liegt, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall zu der Verehrung und so weiter, zum Glauben. Und sein Grab ist unter uns. Und Gott will diese, durch Pfingsten hat Gott die Hütte Davids aufgerichtet und aufgebaut. Gott besucht das Haus David. David hat Gnade vor Gott gefunden. Und wir hören da, so wo Petrus dann predigt und dann in der Bibel später die Leute predigen, von den Gnaden Davids. David hat mehrere Gnaden gehabt, nicht nur eine Gnade. Von den Gnaden Davids. Weißt du, die kommt zu uns. Der Segen Davids. Das war etwas ganz Besonderes. Weißt du, es sind gewisse Gnaden Davids. Apostelgeschichte 13, Vers 34. Und da ist die Rede davon, dass er von den Toten auferweckt hat, Jesus Christus und so weiter. Und ich will euch die Gnaden des Davids, des Verheißenen, euch bringen. Der war treu. Das sind die Gnaden Davids. Der war treu. Und die Treue eines Kindes Gottes zahlt sich Generationen aus. Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Da musst du gar nicht beten. Weißt du, so viele Christen beten nicht. Sie dürfen das beten. Das ist keine Sünde. Das schadet ja nie. Aber du brauchst gar nicht beten. Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Fang an. Die Gnaden Davids. Weiter lese ich noch ein paar Verse hier. Und du wirst zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung nicht sehe. Das hat David geglaubt und gehofft. Und du sollst auch nicht die Verwesung sehen. Wir werden alle verwandelt, entrückt werden. Denn darauf hat David zu seiner Zeit dem Herrn gedient, den Willen Gottes getan und so weiter und ist entschlafen. Aber dieser, jetzt der Sohn Davids, Jesus Christus, den hat Gott auferweckt. Er hat die Verwesung nicht gesehen. Und dann heißt es in der Bibel, und auf dem Thron Davids wird immer ein König ewiglich sitzen. Ewiglich. Und dieser ewigliche König ist nicht, dass in Palästina irgendein Präsident und so weiter aus der Linie Davids ist. Nein, das ist Jesus Christus im Himmel. Der sitzt ewiglich auf dem Thron. Und sein Reich wird kein Ende haben. David sah die Auferstehung Jesu, sah die Barmherzigkeit Gottes, sah die Treue Gottes. Gott steht zu seinem Wort, was er verspricht. Er sah, Jesus wird nicht die Verwesung sehen. Weißt du, er sah das, was der Hiob gesehen hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst du? Und das reicht mir vollkommen, dass mein Erlöser lebt. Kann ich sterben, können die anderen sterben und so weiter. Und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Ihr. Und das war, was der David auch geglaubt hat. Denselben Glauben hat der David auch gehabt. Der Lebendige kommt zu uns. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er kommt, klopft an. Ich sehe, ich stehe vor der Tür. Aber jetzt kommt noch etwas. Ich muss noch ganz schnell ein paar Sachen loswerden. Es werden viele falsche Christusse kommen. Es werden viele falsche Christusse kommen. Ich bin der Heiland. Weißt du, Wolf von Rotkäppchen, kennst du diese Geschichte? Verstehst du? Verstehst du? Ich bin eure Mutter. Oder, weißt du, sie Geißlein. Verstehst du? Ich bin eure Mutter. Ich bin eure liebe Mutter. Du musst aufpassen. Der Teufel verstellt sich als Lügner. Es werden viele falsche Christusse kommen. Aufpassen, mit wem du dich abgibst. Wem du nachläufst. Jesus ist der eine, der kommt, auf den wir warten. Und alle anderen kann es in den Sack stecken. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Vielleicht geht es dir genauso wie dem Johannes den Täufer. Er sitzt im Gefängnis. Er hat Jesus angekündigt. Und jetzt zweifelt der Herr, bist du es oder sollen wir jemand anders erwarten? Du musst vorstellen, der sogar im Mutterleib voll Heiligen Geistes hüpfte, zweifelt an Jesus, bist du es? Jeder Gläubige macht solche Glaubenskrisen durch. Wenn er wahrhaftig ist. Lügner nicht. Lügner lügen. So, solche Glaubenskrisen. Wie soll ich dich empfangen? Und was sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 25? Geht und sagt dem Johannes, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tode stehen auf. Geht und erzählt ihm. Du musst selbst rausfinden, ob das wahr ist oder nicht. Das kann dir niemand vorkauen. Und erzählen. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, einem Fremden folgen sie nicht. So wichtig. Das, was du siehst, was du erlebst, erzähl das jetzt aus zweiter Hand dem Johannes. Er steht vor deiner Tür und klopft an. Ja, und Johannes der Täufer war der Wegbereiter, aber selbst ist er den Weg nicht gegangen, warum auch immer. Jetzt musst du selber rausfinden, ist es oder ist es nicht. Ist er mein König? Die Frage ist Jesus wirklich dein Herr? Hör mal, in meiner Bibel steht, es werden nicht alle, die Herr, Herr, Herr sagen, in ins Reich der Himmel kommen. Er muss wirklich der Herr deines Lebens sein. Hat er das Kommando? Kann er was sagen? Kann er dich irgendwo dirigieren und delegieren und was weiß ich noch, was er alles noch macht? Weißt du, die Antwort muss dem Johannes genügen, was die Gesandten da erzählen und berichten. Und Johannes muss glauben, sich darauf verlassen. Gott kommt zu uns und will bei uns wohnen. Er klopft bei uns an. Weißt du, Gott kommt zu uns anders als die Mächtigen. So spricht der Herr. Vergiss, die Stimme Gottes ist eine leise Stimme. Die hörst fast gar nicht. Die Stimme Gottes hörst fast gar nicht. Ein Säuseln. Ganz einfach. Du denkst, war das der Herr? War das nicht? Habe ich mir eingebildet? Habe ich geschlafen? Der Herr redet im Traum. Der Herr kommt als armer Bettler, als Abgewirtschafteter aus dem Haus Davids, als Flüchtling. Weißt du, der kommt, ja, der Josef, die Davids-Dynastie ist bankrott. Jetzt kommen sie, jetzt will das Finanzamt wissen, der Kaiser Augustus will genau wissen, wie viel Steuern er noch nachzahlt zu zahlen hat. Er ist der letzte Nachfolger aus dem Haus Davids, der da von der Neugründung aus Nazareth kommt. Weißt du, da müssen die politischen Dinge, die Umstände, die Natur helfen. Gott muss uns dann dort begegnen, wo er damals dem Josef begegnete. Kein Platz in der Herberge, aber hier im Stall, da passt die rein, die beiden. Hier im Stall, in diesen Schuppen da. Weißt du, Gott muss in einem Stall zur Welt kommen. Welch eine Schande, welch eine Schande. Der Herrgott muss sich erniedrigen. Was für ein Skandal. Denk drüber nach. Gott kommt zu uns in unserem Saustall. Entschuldigung. Ich entschuldige mich immer. Ja, weißt du, dort, wo einst David wirkte, die sind alle bankrott. Aber er kommt wieder. Und da kommen die Engel und loben Friede auf Erden und auf denen Gottes Wohlgefallen ruht, bei diesen Menschen, nicht bei den anderen, nicht bei allen, nur auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Und hier knöpft Gott wieder die Geschichte weiter an, wo die Geschichte der Väter, wo Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Zacharia 9, Vers 9, noch ganz schnell. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dein König kommt zu dir. Ist er dein König? Weißt du, hier in Bethlehem, auf den Felsen Bethlehems, weißt du, das ist nicht zu übersehen. Das ist nicht zu übersehen. Weißt du, er kommt auf den alten Feldern, Fluren Bethlehems, auf diesen Trampelpfaden, wo die Schafe ausgetrampelt haben, das Gras abgegrast haben, die nur noch kahle Felsen übrig sind. Da in einem alten Schafstall, in dieser zerbrochenen Hütte Davids, da fängt Gott Geschichte an zu bauen. Und Gott bestätigt, was er seinen treuen Zeugen versprochen hat. Über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und sie bekommen eine ganz neue Auflage. Die ganze Geschichte Bethlehem wird jetzt plötzlich die Stadt des Herrn. Die Königsstadt. Eine ganz neue Ausgabe. Als, weißt du, in dieser Geburtskirche in Bethlehem. Ich habe mich gefragt, warum haben die Moslems nicht die Kirche niedergerissen und zerstört. Die haben sonst alle Kirchen zerstört. Weißt du, aber da waren Gemälde dran. Da waren diese Perser. Und dann haben sie gesagt, das sind ja Leute von uns. Das waren bestimmt unsere Leute, die hier waren und diese Kirche gebaut haben. Und deshalb haben die Moslems die Geburtskirche nicht zerstört, die die Kaiserin Helena gebaut hat. Weißt du, bis heute, weißt du, Gott macht Geschichte. Gott macht Geschichte. Und was würden heute die Hotelbesitzer in Bethlehem geben, wenn Jesus bei mir geboren wäre? Oh, da, pinke, pinke. Verstehst? Da kann man was rausmachen. In meinem, da in dieser Süd, da ist der Herr des Himmels zur Welt gekommen. Aber die haben alle verpennt, die Stunde Gottes. Und ich sage, der Herr Jesus kommt. Und die meisten werden die Stunde Gottes verpennen und verschlafen. Die werden verschlafen. Wie soll ich dich empfangen? Siehe, dein König kommt zu dir. Dein König, dein Heilsbringer, der die Lösung aller deiner Probleme hat. Der alles, die Schlüssel in der Hand hat, die Schlüssel Davids, die Schlüssel des Himmelreichs, die Schlüssel der Hölle, was auch immer noch. Er kommt nicht mit leeren Händen. Er bringt Gaben mit. Und ich sage dir eines, der neue geborene König, Jesus Christus, ist der Heilsbringer. Er klingelt persönlich bei dir an der Tür. Persönlich. Und er sagt, du, mein Kind, du bist mir nicht egal. Hör mir zu. Und das ist die Botschaft, wo ich langsam zum Schluss kommen möchte. Du bist Gott nicht egal in deinen tiefen, traurigen Gedanken. Du bist Gott nicht egal in deinem Kummer. Du bist Gott nicht egal in deiner Bedrückung. Du bist Gott nicht egal in deinen Schmerzen. Was niemand versteht, das, was du niemand sagen kannst. Du bist Gott nicht egal in deinem Elend, in deinen Ängsten und Sorgen, in deinem Alleinsein. Weißt du, du bist Gott nicht egal und wurscht. In deinen Problemen, in deinen Schwierigkeiten. Gott fühlt mit dir mit. Jetzt dieses Kind Jesus fühlt mit. Du bist ihm nicht mehr belanglos. Dein König kommt zu dir, dein Herr. Dieser Jesus, der Prinz, der Königssohn. Und wer den hat, der hat alles. Der kommt zu dir. Ganz persönlich. Der, der da in Bethlehem geboren wurde, der kommt zu uns hier nach Berlin. Am Leopoldplatz geht er vorbei. Weißt du, er weiß, wo du wohnst. In aller Liebe. Offenbarung Kapitel 2, Vers 13. Der weiß die Adresse. Auch wenn an der Klingel kein Name steht. Der weiß es. Der weiß es. Offenbarung 2, Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, mein Kind. Da, wo der Thron Satans ist. Hier, wo der Pergamonaltar steht. Und ich weiß, wo du wohnst und du hältst an meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet und auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Da, wo der Satan wohnt. Ich weiß, wo du wohnst. Du, bei dir wohnt der Teufel in der Nähe, um die Ecke. Verstehst du? Du musst gar nicht weit gehen. Du musst den Teufel gar nicht groß suchen. Schau nur runter, schau nur rauf, schau nur nach links und nach rechts. Da wirst du Haufen Teufel finden. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, dass es dir dreckig geht, dass dir hart ergeht. Ich weiß, dass du Schweres durchmachst. Ich weiß, was für Lasten du rumschleppst. Ich weiß, wie du nachts weinst. Zieh mal dein Kissen ab und dann siehst du, alles verheult. Ich weiß, schon deshalb kommt er zu dir, um mal zu schauen, zu gucken, wie geht es ihnen. Er nimmt sich Zeit für dich. Und er will bei dir sein. Hör mal, das ist die gute Nachricht, die ich verkündige. Gott kommt zu mir. Zu uns. Er will nicht, dass wir allein sind. Und er will auch nicht allein bleiben. Er kommt zu uns. Denkt drüber nach. Meditiert mal drüber. Und dieser König bringt etwas mit von seinem Wesen, seiner Art. Luther hat diese Stelle in Zacharias so übersetzt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ein Gerechter und ein Helfer. Dieser König hat ein menschliches Herz. Dieser König ist einfühlsam, verständnisvoll, sanftmütig und demütig. Dieser König kommt zu dir in deiner dunkelsten Stunde, wo die Nacht am längsten ist, am dunkelsten, wo du keine Sterne mehr siehst, gar nichts mehr. Um Mitternacht erscheinen die Engel. Auch in Bethlehem, Gott wirkt immer um Mitternacht. Wenn es am dunkelsten ist, Teufelsstunde, da wirkt Gott. Als die Nacht am längsten war, wurde das Lamm Gottes geboren. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß. Ich weiß, wir wollen alle gerne schnelle, einfache Lösungen haben, aber manchmal muss man Geduld haben und uns dort einfügen, das Wohlgefallen Gottes auf unserer Seite zu haben. Ich weiß, wo du wohnst. Dieser König kommt zu mir, damit ich die dunkelste Nacht, die übelste Stunde überstehe. Er kommt zu mir, damit ich am Leben bleibe. Damit ich, ja, er sagt, ich heute Nacht schlafe ich bei dir, mein Kind. Überleg einmal, Jesus bei dir im Bett. Kannst du gar nicht vorstellen. Das ist verrückt für dich. Verstehst du? Aber das ist eine Realität. Weißt du, nimm dein Kissen und drück es, das ist der Herr Jesus. In aller Liebe. Aber er sagt, ich will bei dir sein. Alle Tage bis an der Weltende, nicht nur heute Nacht. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Empfange ihn. Gib ihm eine Herberge, schaff Platz. Sag Herr Jesus, ich schlafe heute auf der Couch und du kriegst das schöne Bett von mir. Und weißt du, was er noch sagt? Mein Kind, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor den Dingen, was alles noch kommt. Ich weiß, wo du wohnst. Und wer du bist. Was du hast und was du nicht hast. Und dann, ich werde alles gut machen. Ich werde alles wettmachen. Ich hätte noch eine ganze lange Predigt noch, aber ich habe keine Zeit. Ich möchte euch noch nach Hause gehen lassen. Dein Gott kommt zu dir. Halleluja. Lass uns aufstehen. Und lass uns danken, dass er mich besucht hat in meiner Unwürdigkeit, da wo ich absolut nichts verdient habe, wo ich gar nicht wert war. Und Gott besucht dich immer dann, wenn du am wertlosesten bist, wenn du beim Versagen bist. Der besucht all die Versager, all die Geknickten, den Glimmenden, doch löscht er nicht aus. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Herr, und wir danken dir, dass wir dir begegnen dürfen heute Morgen, dass wir dich preisen dürfen, dass wir dir danken dürfen, dass du bei uns Einkehr gehalten hast, dass du unser Gast geworden bist, unser Freund geworden bist. Welch ein Freund ist unser Jesus. Herr, du bist zu uns gekommen, zu mir, Herr, und zu meinen Geschwistern, und ich danke dir von ganzem Herzen und ich segne alle, die Jesus aufgenommen haben, die alle vom Hause David sind. Diese zerbrochene Hütte baust du wieder auf, Herr Jesus, und du sagst, und ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende. Die Hütte Gottes bei den Menschen, da wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei sein. Herr, das ist die Stunde X, auf die warten wir noch. Amen.